Einen schönen guten Morgen und herzliche Grüße auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag hier in Bad Nauheim heute mit Sonnenschein und allem, was dazugehört. Wir freuen uns wieder mal hier zu sein, als bekannte Gäste, Fremde, je nachdem wie wir sind. Wir kommen aus Reiskirchen, meine Frau und ich, und für die, die neu hier sind, wir waren von 1980 bis 2018 im Stadtmissionsdienst in Südafrika tätig, in den Stadtmissionen Johannesburg, Pretoria und Kapstadt. So viel zu unserer Person. Und morgen ist das sogenannte Reformationsfest. Heute schreiben wir das Datum 30. Oktober 2022. Im September 1522, das ist 500 Jahre zurück, da kam das Neue Testament in deutscher Sprache, übersetzt von Dr. Martin Luther, in Schrift, in Umlauf und hat sich wie ein Lauffeuer durch Deutschland in Druck bewegt und damit nicht nur die deutsche Sprache reformiert, sondern bei den Menschen ein Bedürfnis nach dem Wort Gottes geweckt. Menschen konnten lesen, was da drin steht, und waren nicht nur darauf angewiesen, was ihnen von der Kanzel aus gesagt wird. Und das hat Menschen zum Nachdenken gebracht. Nachdenken ist ja immer, wenn man über etwas denkt, das schon gewesen ist. Und so konnten die Leute nachdenken, was Gott einst gesprochen hat und wie er durch Jesus Christus gewirkt hat. Das hat eigentlich die Reformation in Bewegung gebracht, ausgehend von einer Person, die sich mit diesem Wort Gottes auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, dass das, was wir, ich sag's mal, in kirchlicher Ordinanz und auch im klösterlichen Leben, Luther war ja ins Kloster eingekehrt, was wir da tun und machen, das ist rituelles und menschliches Bemühen, um, sag ich mal, um vor Gott da zu stehen und zu sagen, hey Gott, guck mal, wir sind gar nicht so schlecht und wenn wir mal in den Himmel kommen, musst du eigentlich dankbar sein, dass wir auch zu dir gehen. Und er erkannte, dass aufgrund der Schrift die Dinge eigentlich ganz anders liegen. Seine Grundfrage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage, die stellt heute wahrscheinlich kaum jemand mehr, weil es nicht mehr um die Frage nach Gott geht, sondern die meisten Leute sind davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Also muss ich auch nicht fragen, wie er mir gnädig ist. Allerdings, seit den Ereignissen in der Ukraine merken viele, dass unser Leben nicht so sicher ist. Also das, was Luther noch wiedergab mit ein feste Burg ist unser Gott, dass die Festungen, die wir heute haben oder auf das, was wir uns so gerne verlassen, dass das gar nicht so tragfähig ist und sehr, sehr veränderlich ist und dass auch auf uns Einschränkungen zukommen, dass wir uns in unserem Verhalten ändern müssen und dass es bedrohlich wird. Reformation ist das Stichwort. Ist eigentlich leicht zu übersetzen. Da steht das Wort drin, Re, das steht für wieder, und Form ist die Form oder die Gestalt, die etwas hat. Also es muss eine Form wieder neu gemacht werden. Das ist das Stichwort Reformation. Menschen, die mit dem Computer arbeiten, die stellen fest, ab und zu muss ein sogenannter Reset gemacht werden. Und da wird der ganze Computer neu formatiert, sagen sie. Der muss neu formatiert werden. Das ist eigentlich eine Reformation. Da wird alles, was drauf ist, runtergeholt und wird völlig umgewandelt, neu drauf, und dann läuft das Ding wieder sauber. Reformation bräuchten auch wir Menschen. Dass unser Denken und damit verbunden auch unser Wollen und unser Fühlen und das, was wir tun, neu formatiert wird. Und zwar auf die Grundeinstellung, die wir schöpfungsmäßig haben von Gott her. Diese Beziehung ist uns verloren gegangen. Das Hauptanliegen Luthers war nicht so sehr, die Kirche zu renovieren und die Dinge, sondern dass der einzelne Mensch in seiner Beziehung zu Gott wieder das Verhältnis aufbauen kann, ohne dass er rituell oder durch irgendwelche Opfergaben und dergleichen Dinge geregelt werden muss. Und deshalb mein Thema heute, wenn wir uns formatieren sollen, wie geschieht das? Und das Thema von den Fragen, die Gott uns stellt, bewegt mich schon seit einiger Zeit. Ich weiß, wie viele Fragen Menschen an Gott haben. Und ich erkenne, dass bei vielen Leuten diese Fragen auch aus einem tiefen Herzen kommen und einer echten Sehnsucht, Dinge wissen zu wollen, warum passiert das so oder weshalb greift Gott hier oder da nicht ein? Und die Welt wird nicht so geregelt, wie wir uns das wünschen oder wie es nach unserem Plan gehen sollte oder könnte. Und dann stelle ich fest, dass Gott Fragen an Menschen gestellt hat. In den biblischen Texten, die wir lesen, überlesen wir sie häufig, weil sie meistens in Verbindung mit irgendwelchen Personen oder Ereignissen gestellt werden. Aber wenn man sich dann diesen Fragen einmal stellt, dann sie sind sehr kurz und prägnant, gehen aber dann doch sehr zu Herzen und treffen das Gewissen. Wenn Gott zum Beispiel den Adam fragt, wo bist du? Da wollte er ja nicht wissen, wo er sich versteckt hat. Sondern da ging es um die Beziehungsfrage, wo bist du denn hingegangen? Wir konnten uns doch einfach immer so begegnen und auf einmal bist du nicht mehr da. Oder als Gott den Kain fragte, warum senkst du deinen Blick und kannst mich nicht mehr so offen angucken? Was ist denn da zwischen dir und mir passiert? Oder als er Eva fragte, oder den Adam fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das heißt, woher beziehst du deine Informationen? Bisher waren nur wir drei hier und jetzt auf einmal sagst du, ich bin nackt. Wer hat dir das denn gesagt? Ich habe dir es nicht gesagt. Das heißt, lieber Mensch, wo beziehst du deine Informationen her, aufgrund deren du plötzlich gewisse Erkenntnisse von dir gibst und sagst, ich bin so oder so. Und Gott hat gesagt, nee, so bist du ja gar nicht. Deshalb die heutige Frage geht an den Hiob. Gott fragt ihn, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Stell dir mal vor, Gott würde dir heute Morgen die Frage stellen, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Hiob, nur um mal das zum Hintergrund zu sagen, gehört sicherlich mit seinem Schicksal und dem, was ihm widerfahren ist, zu den bekanntesten Personen der Bibel. Hiobs Botschaften, dieser Begriff, den verstehen viele Menschen und im Sinne von schlechten Nachrichten. Eine Hiobsbotschaft ist nie etwas Gutes. Und deshalb ist der Name Hiob allgemein, auch außerkirchlich, im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch, sprichwörtlich für übermäßig menschliches Leid. Die wenigsten Menschen, auch innerhalb der Kirche, kennen aber die langen Auseinandersetzungen mit seinem Leid, die der Mann hatte, und mit seinen Freunden, sein Ringen mit sich selbst, mit Gott, um das Ganze verstehen zu können, zu einordnen zu können. Die Frage, warum passiert mir sowas? Er war sich bewusst oder keiner Schuld bewusst. Seine Freunde haben mit ihm argumentiert, irgendetwas muss gewesen sein in deinem Leben, sonst würde Gott so nicht mit dir halten. Hiob. Deshalb auch für viele Menschen eine unbekannte Gestalt. Manche halten ihn für eine Fiktion. Ah, es war nur eine fiktive Person. Ist aber nicht so. Durch den Propheten Hesekiel setzt Gott selbst Hiob gleich mit Noah und mit Daniel. Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, der den Brief im Neuen Testament schreibt, den wir haben als den Jakobusbrief, der schreibt, ihr lieben Leute, ihr wisst von der Geduld Hiobs und nimmt damit Bezug auf diesen Mann, der dann bekannt wird als einer, der Geduld hatte. Deshalb Hiob keine Fiktion, sondern ein Mensch, der gelebt hatte. Er ist kein Israelit, nein, aber er kennt Gott, El, den Schöpfer. Und er fürchtet diesen Gott. Und er entwickelt eine Beziehung zu diesem Gott, dass er rechtschaffen leben möchte, so wird er beschrieben. Aufrichtig, rechtschaffen, tut alles. Zusammen mit seiner Frau erleben sie Schicksale, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünschen möchte. Die Freunde Hiobs, als sie ihn besuchen, als sie davon hören und ihn besuchen kommen, sind von dem, was sie sehen, so betroffen, dass es ihnen die Sprache verschlägt. Die Bibel berichtet, dass 7 Tage lang die Menschen dort saßen und nur geguckt und geschwiegen haben. Es fehlten ihnen die Worte, das zu beschreiben oder irgendwo darauf einzugehen, was sie an Leid und Schicksal vorfanden. Und dann, als sie die Sprache wiedergefunden hatten, suchten sie nach den Ursachen. Was kann dazu geführt haben, dass ein Mensch von solchen Plagen heimgesucht wird und mit solchem Übel, ich sage es mal so, geschlagen wird? Ihr Zuspruch war für Hiob keine Hilfe, sondern mehr eine Anklage gegen ihn. Dass hinter den Kulissen sich noch eine ganz andere Auseinandersetzung abspielt, nämlich zwischen Gott und Satan, das hat weder Hiob gewusst, noch haben es die Freunde gewusst. Keiner von den betroffenen Personen hatte davon eine Ahnung, dass sich hier eigentlich ein Kampf und eine Auseinandersetzung auf einer ganz anderen Ebene abspielt. Wir als die Leser bekommen darüber Kenntnis. Und wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzt, vergessen wir aber auch wieder diese Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan. Deshalb meine erste Erkenntnis: Es gibt eine Realität hinter unserer sichtbaren Wirklichkeit, die größere Auswirkungen hat auf unser Leben und auf unser Dasein hier auf dieser Erde, als wir meinen. Und wenn wir diese Wirklichkeit in der geistigen Welt, die Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan, ausklammern, werden wir nie die richtigen Einschätzungen und Bewertungen dessen treffen, was hier auf dieser Erde sich abspielt. Ob das ein Krieg in der Ukraine ist oder eine Auseinandersetzung im Iran, spielt dabei keine Rolle. Ob das eine Dürre in der Sahelzone oder südlich der Sahara ist oder ob das ein Durcheinander in Südkorea oder irgendwo ist. Wenn wir nicht diese geistige Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan beachten, werden wir die Dinge auf dieser Erde nie richtig einschätzen können. Und deshalb eine erste Erkenntnis: Wenn Gott durch Leiden und Prüfungen führt, dann ist sein Ziel, einen Menschen zu korrigieren und ihm zu helfen, dass er seine Erkenntnis über Gott erweitert. Wenn Satan seine Angriffe ausführt und in Versuchungen und Prüfungen führt, dann ist sein Ziel, Menschen zum Fall zu bringen und ihren Glauben und ihr Vertrauen zu Gott zu zerstören. Und wenn wir aus dieser Perspektive einmal die gegenwärtige, ich sag einfach mal ungeschützt, Gottlosigkeit in dieser Welt betrachten, gewinnt das eine andere Gewichtung. Atheismus ihr lieben Freunde, ist nicht nur eine Ideologie, sondern das ist ein Glaube gegen Gott. Atheos, gegen Gott. Antichristus ist eine Bewegung, die geht Antichristus. Das heißt, wenn es Gott nicht gibt, dann kann es auch keine Atheisten geben. Wenn es Christus nicht gibt, dann brauchen wir auch keine Antichristen. Aber weil es das gibt, ist das eine Dimension, die wir auch in diese Kategorie des Kampfes Satans gegen Gott einordnen müssen. Anders laufen wir irre und werden selbst zu Verführten des Teufels. Deshalb erfahren wir durch das Buch Hiob, dass es eine Realität gibt, die hinter unsere sichtbare Wirklichkeit geht und die größere Auswirkungen hat, als wir vordergründig sehen. Und deshalb die Frage nach dem, was den Hiob betrifft. Die Vorstellung von Sünde und Schuld und Vergeltung haben heute viele Menschen, so wie die Freunde Hiobs. Irgendwas muss verkehrt gelaufen sein, weil Gott dich so straft. Das kann man nicht immer so eins zu eins zutreffend machen und gelten lassen. Hiob beteuerte seine Unschuld. Er war sich keiner Schuld und keiner Sünde bewusst. Die Freunde wollten ihm immer einreden, irgendetwas muss sein. Und es gibt bis heute viele Seelsorger, die meinen, man müsse die Seele von innen nach außen kehren und irgendwo bürsten, um die letzte Sünde zu finden, damit dann ein Mensch endlich Frieden mit Gott hat. Das wird nicht zum Ziel führen. Wer sich mit dem Buch Hiob befasst, wird merken, in der Mitte des Buches, bei Kapitel 14, wendet sich auf einmal auch vom Hiob die Ansicht. Er redet nicht mehr mit seinen Freunden über sein Schicksal und über sein Leiden, sondern er wendet sich direkt an Gott. Er führt seine Auseinandersetzung jetzt mit Gott, klagt über die Vergänglichkeit und die Sinnlosigkeit des Lebens, erkennt, dass sein irdisches Leben hinfällig ist, geht bis hin, dass er selbst den Tag seiner Geburt, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Am besten wäre es, wir wären gar nicht geboren. Bis hin zu solchen Gedanken kommt er. Das Gute daran ist, dass er den Rat seiner Frau nicht ernst genommen hat. Seine Frau war kein guter Ratgeber für ihn. Sie hat gesagt, sage Gott ab und stirb. Das war auch nicht die beste Anweisung. Sie merkte, dass ihr Mann an Gott festhält und im Ringen mit Gott ist und dass es dadurch bei ihm nicht besser wurde zunächst. Und deshalb die Aussage, sage Gott ab und stirb, das ist schon schlimm, wenn der engste Vertraute, den man hat, einem mit solchen guten Ratschlägen kommt. Hiob hat bitter geklagt, aber er hat seine Klagen vor Gott gebracht. Hiob hat gezweifelt, jawohl, war zwischen zwei Fällen hin und her gebracht, aber hat seine Zweifel vor Gott ausgesprochen. Hiob hat geschrien und gerungen, aber immer vor Gott. Und egal, wie groß seine Qualen waren, er wandte sich an Gott und hörte nicht auf, ihn zu suchen, auch wenn er zunächst in all seinem Klagen, in all seinem Jammern, in all seinem Weinen und Zweifeln keine direkte Antwort von Gott bekam. Er hat nicht aufgehört, Gott zu vertrauen. Meine Frage ist, wie erreicht Gott das Herz dieses Mannes? Wie nähert er sich ihm? Das Buch Hiob ist lang, hat 42 Kapitel. Und wie schon gesagt, die Auseinandersetzungen, die mit seinen Freunden da geführt werden, sind oftmals lange Reden, haben kluge Gedanken drin. Es ist wertvoll, das zu lesen und sich einmal damit zu befassen. Ab Kapitel 38, das ist so das letzte Viertel des Buches oder noch weniger eigentlich, Zehntel fast, ab Kapitel 38 meldet sich Gott zu Wort und spricht mit Hiob. In der Lutherbibel heißt es, da antwortete der Herr Hiob aus dem Wettersturm und sprach. Ich möchte das mal in einer bisschen einer neueren Wiedergabe lesen, so oder einer Übertragung. Da heißt es, so in der Sprache von heute: Plötzlich passierte da etwas Abgefahrenes. Es kam ein heftiger Sturm aus, und aus dem Wind konnte Hiob die Stimme von Gott hören. Der sagte zu ihm: Wer bist du, dass du über meine Entscheidungen diskutieren willst? Du hast doch überhaupt keinen Plan. Zeig mal, dass du kein Weichei bist. Ich will dir mal ein paar Fragen stellen, Hiob, und ich bin gespannt, wie deine Antworten ausfallen. Also, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gemacht habe? Wenn du das weißt, dann sag es mir bitte. Wer hat die Größe der Erde festgesetzt? Wer hat überhaupt ein Maßband, das lang genug war, die Erde zu messen? So steht es Hiob 38, übertragen in den ersten 6 Versen. Bisher hatte Hiob geredet, lange Reden gehalten und Abhandlungen und darin viele Fragen gestellt. Die Freunde Hiobs, die haben auch Fragen gestellt. Jetzt auf einmal antwortet Gott. Und er stellt Fragen, insgesamt 77 Fragen in den Kapiteln 38, 39 und 40 und 41. 77 Fragen. Warren Wiersbe, ein Ausleger aus England, und mit ihm viele andere Ausleger teilen die Fragen in 3 Gruppen aus. Es sind Fragen einerseits zur Schöpfung, Fragen zur Herrschaft und Fragen auch zur Macht. Zur Schöpfung, das heißt, kannst du mir das erklären? Sie wissen, es gibt heutzutage tolle Sendungen im Fernsehen über Natur und wissenschaftliche Erkundungen über die Tierwelt und über alles in der Schöpfung. Sehr gut, schaue ich gerne an. Womit ich immer Probleme habe, ist, wenn die mir sagen, das ist jetzt schon 470 Millionen Jahre, dass das so lange gedauert hat, bis das Krokodil sich entwickelt hat oder irgendetwas. Da habe ich meine Probleme damit. Aber was ich so in einzelnen Dingen herausfinden, klasse. Aber die Frage, wo warst du, als ich das gemacht habe? Dann die Frage zur Herrschaft. Kannst du die Schöpfung beaufsichtigen? Kannst du sie beherrschen? Und wir merken, bei allem, was wir heute erkennen, wir haben es nicht im Griff. Wir können weder die Erde noch das Firmament bestimmen. Wir können keinen Regen machen, keinen Sonnenschein machen. Wir können die Wolken nicht von rechts nach links schieben. Wir haben viele Erkenntnisse, was möglicherweise unsere Umweltverschmutzung dazu beitragen kann. Aber, ihr lieben Freunde, beherrschen können wir es nicht. Und dann die Frage nach der Macht. Hast du die Macht, das zu bezähmen? Und wir stellen fest, auch das können wir nicht. Wir mögen Flussläufe regulieren und stellen dann fest, wenn es regnet und die Flüsse über die Ufer treten, dann gehen ganze Ortschaften weg. Und wenn Gott regnen lässt, dann fallen die Hütten, die wir Menschen gebaut haben, zusammen wie Sandhäuser. Nein, wir haben es nicht in der Hand. Und können es nicht beherrschen. Guter Mensch, ob du Hiob heißt oder Heinrich, Sibylle oder Britta, wo warst du, als ich die Erde machte? Mit dieser Frage möchte Gott den Hiob nicht klein machen, sondern ihn zunächst mal auf eine Ebene bringen, wo man miteinander sprechen kann. Denn bisher hatte Hiob eigentlich Gott auf die Anklagebank gesetzt. Mir geht's schlecht und du bist dafür verantwortlich. Sind ähnliche Menschen, die so denken hier in unserer Mitte? Dass wir Gott dafür verantwortlich halten, wenn es uns schlecht geht? Es ist interessant, wie Gott den Hiob Seite für Seite durch den Katalog seiner faszinierenden Wunderwelt nimmt und ihm Fragen stellt zu Tieren, zu Sternen, zu Mond, Sonne, Licht, Tag, Nacht, Wetter, Unwetter, all diese Dinge, die für uns so wahrnehmbar und doch letztlich unerklärlich sind. Geht auf verschiedene Tierarten ein und redet dann am Ende von zwei Tieren, über die sich bis heute die Wissenschaft Gedanken macht, den Behemoth und den Leviathan, wahrscheinlich ein Riesenflusspferd oder auch ein Riesenkrokodil. All das, oder besonders dann die beiden letzten genannten Tiere, symbolisieren ein Stück weit auch die Macht des Bösen, die kein Mensch bezwingen kann. Und nimm dann wieder Bezug auf das, was ich vorhin schon sagte, diese Ebene zwischen Gott und Satan, wenn wir die nicht beachten. Das Böse und das, was uns Menschen von Gott wegbringen will, das können wir nicht beherrschen. Aber wir können uns dem zuwenden, der das im Griff hat, nämlich Gott. Jakobus, von dem ich gesagt habe, der geschrieben hat über den Hiob und seine Geduld, der sagt, flieht dem Bösen und naht euch zu Gott. Dann naht er sich zu euch. Wendet euch ab vom Satan, dann geht er auch weg. Das heißt, eine Drehbewegung, auch eine Reformation, eine neue Form einnehmen der Lebensrichtung und der Blickrichtung, die wir haben, nämlich zu diesem lebendigen Gott hin. Wie löst Gott den Fall Hiobs? Nachdem Gott ihm all das so gezeigt hat, hat Hiob keine Antworten auf all die Fragen, die Gott ihm stellt. Am Ende bekennt Hiob: Mir ist klar geworden, dass dir, Gott, nichts unmöglich ist. Du hast die Macht und was du planst, ziehst du auch durch. Du hast gefragt, ob ich deinen Plan verstehe, darum habe ich dir gesagt, wie ich darüber denke. Aber alles, was ich gesagt habe, war in meinem Unverstand. Ich habe es einfach nicht verstanden und ich habe von Dingen geredet, die mein Denken übersteigen. Ich konnte das nicht begreifen. Du hast gesagt, ich sollte dir erst mal in Ruhe zuhören und dann erst auf deine Fragen antworten. Im Grunde kannte ich dich nur vom Hören sagen, von Gerüchten, die mir irgendwelche Leute erzählt haben. Aber jetzt habe ich dich persönlich kennengelernt. Tut mir leid, Gott, das ist mir jetzt echt peinlich. Ich schäme mich für alles, was ich gesagt habe. Ich nehme alles wieder zurück und bereue das. Das war dumm von mir und ein Fehler. So Hiob 42, die ersten 6 Verse nach einer freieren Übertragung. Geht es uns vielleicht besser ein. Und deshalb eine zweite Erkenntnis. Es geht bei Gott nicht um Gesetzlichkeit, um Schuld oder Schuldzuweisung oder um persönliche Gotteserkenntnis, sondern es geht um eine Beziehung zu dir und zu mir. Gott ist interessiert an deinem Leben, genauso wie er an dem Leben des Hiob interessiert ist. Die Freunde argumentierten mit ihm in einem kausalen Denken, das heißt Ursache und Wirkung. Irgendwas musst du verkehrt gemacht haben, deshalb ist das jetzt so. Hiob dachte eher in einem rechtfertigenden Denken. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, deshalb darf Gott auch nicht so mit mir umgehen. Und kann ich eigentlich vor ihm gestehen? All das ist menschliches Denken, damit werden wir vor Gott nicht bestehen. Hiob erkennt, dass er sich in der Weise, wie er Gott gegenüber gehandelt und geredet hat, versündigt hat. Er ist schuldig geworden, weil er eigentlich Gott auf die Anklagebank gesetzt hat. Das heißt, weil er Gott nicht als Gott anerkannt hat, sondern eigentlich Gott zu ihm runtergesetzt und sagt, jetzt bestimm du mal. Hiob maßte sich an, über Gott bestimmen zu können. Und Gott setzt die Dinge anders, reformiert das Leben dieses Mannes und kommt und spricht aus dem Gewitter nicht machtvoll und anklagend mit ihm, sondern barmherzig und gnädig. Und wie Gott das macht, das sehen wir am deutlichsten in Jesus Christus, wo der unausforschliche Gott in seiner Liebe und, wie es der Apostel Paulus beschreibt, mit seiner heilsamen Gnade auf diese Erde kommt, zu uns Menschen, zu dir und zu mir, als Heiland, als Retter, als Erlöser. Offenbart am Kreuz das, was es heißt, Rechtfertigung, das für Schuld und Sünde bezahlt werden muss. Er nimmt das auf sich. Um dann, so wie es im Evangelium heißt, allen, die an Jesus glauben, Vergebung der Sünden zuzusprechen und sie durch Christi Tod und seine Auferstehung zu rechtfertigen, dass sie richtig fertig sind für die Beziehung mit Gott. Und das durch den Glauben an Jesus Christus. Darin zeigt sich Gottes Liebe. Und mit dieser Liebe überrascht Gott den Hiob auch. Das hatte er nicht erwartet, dass Gott ihn nicht verurteilt, sondern dass er ihm gnädig begegnet. Hiob hatte von Gott erwartet, er würde ihm alles erklären. Die Freunde hatten von Gott erwartet, er würde ihn strafen. Und Gott nennt ihn meinen Diener. Am Ende bekennt Hiob: Ich habe dich nur vom Hören sagen gekannt. Vielleicht trifft das auf dich auch zu. Du glaubst, weil es andere so gesagt haben. Gott zielt auf eine persönliche Beziehung und persönliche Kenntnis. Er möchte die Verbindung zu dir. Er sucht den Platz in deinem Herzen, genauso wie in meinem Herzen. Ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber, sagt Hiob, hat mein Auge dich gesehen. Wir sehen und erkennen Gott, den liebenden Vater, in und durch Jesus Christus. Eine andere Offenbarungsmöglichkeit für uns Menschen gibt es von Gott her nicht, aber in Jesus für jeden. Gott segnet den Hiob am Ende. Und er segnet ihn wegen seines Glaubens und Vertrauens und seiner Geduld. Und das wünsche ich, dass das bei dir auch so ist. Wie Hiob, an Gott wenden. Wie Hiob, die Zweifel, die Klagen, das, was wir nicht verstehen, vor Gott bringen. Und erfahren wie Hiob, in Jesus ist er mir gnädig zugewandt. Und durch ihn erfahre ich angenommen werden, Vergebung und Frieden. Und mit ihm kann man leben, gesegnet. Hiobs Leben war nach diesen Ereignissen besser und reicher als vorher. Das wünsche ich dir und mir in gleicher Weise. Gott will nicht aufhören, dich und mich zu segnen. Er ist in Jesus für jeden erkennbar, nahbar und glaubhaft. Und das wünsche ich dir und mir. Amen.